Ja, ihr Lieben, heute Ostersonntag und viele von euch kennen die Geschichte, dass an einem Donnerstag Jesus mit seinen Freunden das Passafest gefeiert hat. Das erinnert an den Auszug aus Ägypten, an die Befreiung aus der Sklaverei. Ich habe letzten Sonntag darüber gepredigt, dass Gott sich in den 10 Geboten vorstellt als ich bin Jahwe, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten, aus der Sklaverei befreit hat. Und genau das hat Jesus am Donnerstag gefeiert, mit seinem letzten Abendessen mit seinen Freunden. Und später am Abend wird er verhaftet und am Freitag wird er hingerichtet und getötet. Und dann ist Jesus tot. Und das ist so die Situation am späten Freitagabend. Und am Samstag ist Jesus im Grab. Damals hat man irgendwie häufig den Leichnam noch in so einer Bestattungsprozedur dann auch noch so eingesalbt und Tücher drum gewickelt. Und Jesus wurde dann halt in eine Höhle gelegt, in einen Grabstein, und ein riesig großer Stein wurde davor gerollt. Und Jesus hatte seinen Freunden das nicht nur einmal oder zweimal oder dreimal oder viermal gesagt, sondern ganz, ganz häufig: Ich werde nach Jerusalem gehen und ich werde da sterben. Und dann 3 Tage später komme ich wieder, werde ich auferstehen, werde ich auferweckt werden. Und er hat ihnen das ganz, ganz häufig gesagt. Und vielleicht hat er auch noch PowerPoints dazu gemacht und vielleicht hat er auch noch Bildchen dazu gemalt und gesagt: Habt ihr das verstanden? Und sie haben vielleicht gesagt: Ja, haben wir verstanden. Aber wie das manchmal so ist, man hat das irgendwie so vor Augen, hat das vielleicht auch gehört, und dann in den entscheidenden Momenten ist es dann trotzdem weg. Und so war es auch, dass sie da scheinbar überhaupt nicht an dem Samstag oder an dem Freitag nicht mehr so von dieser Hoffnung erfüllt waren: Mann, der wird ja wiederkommen, der wird auferweckt werden. Sondern sie waren desillusioniert, sie waren frustriert, sie waren hoffnungslos und sie hatten einfach nur Angst. Einige sind weggegangen, haben sich sozusagen von der Gemeinde ganz abgewandt und sind aus Jerusalem ganz rausgegangen. Das war der gefährlichste Ort, wo man zu der Zeitpunkt als Anhänger von Jesus sein konnte. Und waren frustriert. Und erstaunlicherweise sind es eigentlich die Feinde von Jesus, die sich vielleicht als Erste an die Worte von Jesus erinnern, dass er wieder auferweckt werden wird. Die Pharisäer, die Priester, die hohen Priester, die erinnern sich und sagen: Moment, und sie gehen zum römischen Statthalter, zum Verwalter, obersten Verwalter der Region, bekommen auch spontan einen Termin und sagen: Moment, Jesus, den du gestern hast auf unseren Wunsch hinrichten lassen, der hat immer gesagt, er kommt am dritten Tag wieder. Und wir halten das irgendwie nicht, dass hinterher noch irgendjemand die Leiche klaut, deswegen lass das Grab doch bewachen. Sonst gibt das hinterher noch die größte Katastrophe. Und Pilatus sagt: Okay, hier ist ein Schwung Soldaten, wir werden das Grab versiegeln. Wenn wir mal wirklich gucken, ob der wirklich da noch drin liegt, das Grab werden wir bewachen mit römischen Soldaten, damit da nicht irgendwie was passiert. Die Feinde von Jesus, die vielleicht auch gerade eher so in der Siegerposition sind, die denken als Erste an die Worte von Jesus: Ich komme wieder. Und die Freunde von Jesus, da ist es irgendwie weg. Und dann passiert ja das, was am Ostermorgen passiert. Und wir wissen, keiner weiß eigentlich wirklich, was da passiert ist oder wie das genau passiert ist. Oder es gibt auch keinen von den Jüngern, der das genau gesehen hat, wie das passiert ist. Jesus wird auferweckt von den Toten. Und das ist, wir lesen bei Matthäus, dass es irgendwie ein Erdbeben gegeben hat, dass da der Engel des Herrn gekommen ist und der hat so hell geleuchtet wie ein Blitz. Und einen Blitz kann man ja irgendwie auf jeden Fall nicht dauerhaft irgendwie reingucken. Ich habe das mal gehört beim Schweißen, wenn da ja auch so ein Blitz entsteht, dann ist man irgendwann, das geht ziemlich zu Lasten der Augen. Und die römischen Soldaten liegen dort wie tot aus Angst und sie hauen später ab. Aber wie das dann genau passiert, dass Jesus auferweckt wird, dass ob er zuerst irgendwie, keine Ahnung, die Beine wieder bewegen konnte oder ob er sich aufgerichtet hat, ob das geleuchtet hat oder wie das genau war, wissen wir nicht. Und das Spannende daran ist, dass es gibt so einzelne Geschichten in der Bibel vor Jesus, wo schon mal jemand vom Tod auferweckt wurde. Das waren aber immer Berichte, wie jemand, und teilweise wird auch beschrieben, so und so war das. Und dann hat sich der Prophet auf denjenigen, auf den Toten draufgelegt und dann für ihn gebetet. Und dann kam er wieder zu Bewusstsein. Aber das sind auch Wunder, unglaublich. Aber das sind immer Leute, die sozusagen reanimiert wurden in unser Leben zurück, in unsere Zeit zurück, in unsere Dimension zurück. Ganz berühmt, kennen, glaube ich, viele von euch, ist einer, der verstorben ist, mit Namen Lazarus. Und Jesus hat ihn wieder lebendig gemacht, obwohl er schon ein paar Tage tot war. Und er ist sozusagen wieder zurück in unsere Zeit gekommen. Aber halt in unsere Zeit. Mit unseren Dimensionen, mit unseren Problemen, mit unseren Baustellen. Und dieser arme Lazarus sozusagen ist dann auch noch ein zweites Mal gestorben. Aber Jesus ist auferweckt worden in eine neue Dimension. Als erster auferweckt worden in ein ewiges Leben, in eine unsterbliche Dimension. Er ist körperlich auferstanden, nicht irgendwie ein Gespenst, nicht ein Geist. Und trotzdem waren für ihn Raum und Zeit nicht mehr das Gleiche, was es für uns ist. Auf der einen Seite war er ein Körper, er konnte was essen, er hat auch Frühstück gemacht, er hat gegrillt, er hat gebratenen Fisch gegessen und was getrunken. Man konnte ihn anfassen und doch konnte er auch in verschlossene Räume eintreten, ohne Schlüssel. Und er konnte auch irgendwo auftauchen und dann auch wieder zack wieder weg sein. Er ist auferweckt worden in eine andere Dimension, in ein anderes Leben, in ein ewiges Leben. Und ich möchte gerne mit euch eine ganz kleine Filmsequenz angucken. Und ich hoffe, das klappt hier auch gleich. Wenn es im Zoom nicht klappt, dann hoffe ich, dass ihr wenigstens den Ton hören könnt. Und das ist ein Film, der heißt Auferstanden. Und der beginnt mit der Kreuzigung von Jesus und geht eigentlich um die römischen Soldaten, um den Hauptmann, der sich nicht erklären kann, was ist da los. Und der sucht die Leiche. Der sucht die Anhänger von Jesus, der will rauskriegen, ob sich da irgendwie ein Tumult zusammenbraut, ob da ein Aufstand ist, den er wieder mit seinen Leuten niederschlagen muss. Und er lässt Jünger verhaften, er will gucken, was ist da passiert. Er interviewt seine Soldaten, warum habt ihr das Grab, wo ist die Leiche hin, was ist da passiert? Und eine Szene, wo er Bartholomäus, einen der 12 Jünger, verhaftet, die möchte ich gerne mal mit euch gucken. Könnt ihr die Lampen runterdrehen? Danke.
Wer ist Bartholomäus?
Das bin ich.
Festnehmen. Was versprichst du dir davon? Hirngespinste zu verbreiten?
Bei meinem Augenlichttribun, ich bin neben ihm gegangen. Er hat mich angesprochen. Es ist unglaublich, aber es ist so.
Dann zaubere ihn herbei. Na los. Oder zeig mir die Leiche, was sie abgelegt haben wie eine Schlangenhaut.
Gott wird nicht nach meiner Pfeife tanzen.
Gott? Du meinst, Jahwe tritt als verrückter, armer, toter Jude zutage?
Nun ja, offenbar ist es so.
Und was soll diese Wiedergeburt bedeuten?
Ewiges Leben. Für jeden Menschen. Für jeden Menschen, der an ihn glaubt.
Tolle Rekrutierungsmethode. Viel besser als Salz. Wie viele seid ihr?
Also, zurzeit sind wir nur wenige und unsere einzige Waffe ist Liebe. Aber das verändert einfach alles.
Was für Absichten habt ihr?
Warum habt ihr vor ihm solche Angst? Dieses Imperium bedeutet ihm gar nichts. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Genau das hat er uns alle gelehrt.
Was wäre, wenn ich dich kreuzigen ließe?
Was? Ich würde mich gerne fügen. Bitte.
Schon mal gesehen, wie jemand gekreuzigt wurde?
Nein.
Nein. Ich erinnere mich auch nicht, dich da gesehen zu haben. Wahrscheinlich, weil du weggelaufen bist. Nicht wahr? Soll ich dir sagen, was dir entgangen ist? Fass ihn an. Stell dir vor, dass dir solche durch die Arme getrieben werden. Und natürlich auch durch die Füße.
Die Füße?
Kannst du dir das vorstellen? Denn daran hängst du. An Nägeln, die an Knochen reiben. Du musst entscheiden, was schlimmer ist. Die heftigen Schmerzen hier oder hier. Und was meinst du wohl, welche Qualen dir dein eigenes Gewicht ständig zufügen wird? Dann wirst du merken, dass du nicht mehr atmen kannst. Und dir wird klar, dass du nie wieder richtig atmen kannst. Und dass jeder Atemzug für den Rest deines schrecklichen Lebens wie durch feuchte Tücher sein wird. Jeshua hatte Glück, er hing da nur für Stunden. Die meisten brauchen Tage und lechzen danach, dass jemand sie tötet. Und falls er am Ende doch immer noch etwas gespürt hat, dann mit Sicherheit den Speer, der ihm unter die Rippen gestoßen wurde, um Herz und Lunge zu durchbohren. Ich habe es nicht genau beobachtet, aber sie müssen ihm wohl die Knochen gebrochen haben, um ihn tot zu kriegen. Manchmal begräbt man sie doch mit den Nägeln in...
Genug.
Sprechen wir nicht mehr von seiner Leiche. Muss inzwischen ein scheußlicher Anblick sein. Aber ich frage dich ein letztes Mal. Wo sind die anderen Jünger? Ich werde nicht nochmal fragen. Sag's mir. Und du bist frei.
Gib mir ein Wort.
Mein Wort. Wo sind sie?
Sie sind einfach überall.
Vielen Dank. Soweit die Szene. Bartholomäus, der hier dargestellt wurde, diese Geschichte ist eine erfundene Geschichte. Keine Ahnung, ob es dieses Verhör gegeben hat. Aber Bartholomäus, den hat es gegeben. Er ist einer der Zwölfen, die Jesus berufen hat, mit ihm zu gehen. Er ist relativ unbekannt, war aber relativ vom Anfang an bis zum Ende mit dabei. Vermutlich ist er auch, wird er im Johannesevangelium Nathanael genannt, Nathanael Bartholomäus. Und ich finde es ziemlich gut an der Bibel, dass sie aus diesen 12 Leuten nicht einen totalen Heldenkult macht, sondern dass sie die schwachen Momente berichtet und die starken Momente. Und hier in der Szene wird ja auch von diesem schwachen Moment gesprochen. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich dich bei der Kreuzigung gesehen habe, sagt der römische Hauptmann. Und am Donnerstagabend bei der Verhaftung sind fast alle von den Freunden weggelaufen. Am Freitag bei der Hinrichtung heißt es, dass noch einer von den 12 bei der Kreuzigung dabei war. Einer von 12. Und Bartholomäus war es nicht. Und ganz viele Frauen, die dabei waren. Und die Männer nicht. Es wird davon berichtet, dass die 12 eigentlich nicht daran geglaubt haben. Selbst als die Frauen berichteten, hey, wir haben ihn gesehen, Jesus. Er hat das wahr gemacht. Sie sind nicht auf den Trichter gekommen, dass das wahr sein könnte. Die Bibel berichtet uns von diesen schwachen Momenten, auch von der Angst, die er vielleicht hatte. Ja, zuerst sagt er, jawohl, also okay, kreuzigen, ich würde mich da auch zur Verfügung stellen. Also ich würde mich dem fügen, dass er doch auch Angst hat. Dass er Angst vor den Dingen hat, die in der Zukunft kommen. Und doch berichtet sie uns auch von den starken Momenten. Nebenbei bemerkt, Bartholomäus hat das hinterher so erlebt, dass er auch für Jesus hingerichtet wurde und dass er dazu gestanden hat und dass für ihn der Tod diesen Schrecken total verloren hat. Und das, klar, ich habe Angst davor. Und die meisten von euch höchstwahrscheinlich auch. Wenn jemand, einer meiner Freunde stirbt, dann macht mich das total traurig. Und doch heißt Ostern auch, dass es uns viel von dem Schrecken nehmen kann. Und das war bei den Jüngern genau der Fall. Und das hat sich immer mehr dahin gesteigert, dass sie sogar ein paar wenige Wochen später wieder in Jerusalem, an dem Ort, wo es für sie gerade am allergefährlichsten ist, sich öffentlich hingestellt haben und davon erzählt haben. Was ich an der Szene auch super finde, ist, der Hauptmann fragt, hey, aber was bedeutet denn hier diese Auferstehung, von der ihr immer redet? Und Bartholomäus sagt, ja, es bedeutet ewiges Leben. Nicht sozusagen reanimiert zu werden, dass man nochmal irgendwie 10, 15, 20 Jahre hier hat, auch glückliche Jahre, Halleluja für jeden gesundheitlichen Fortschritt, den wir hier erleben, aber Wiedergeburt heißt ewiges Leben in Qualität und in Dauer. Und ich finde das total cool. Das Leben ist ja hier irgendwie eine Baustelle. Und Baustellen sind super. Es gibt so ein paar Leute hier aus der Gemeinde, die leben gerade oder mit irgendwie Baustellensituationen. Und Baustelle ist cool. Da kann man was voranbringen, da kann man was gestalten, da kann man was aufbauen oder am Anfang auch was kaputt machen. Und das macht auch manchmal Spaß. Und auch unser eigenes Leben ist eine Baustelle. Und das ist gut so, denn ein Leben als Jesusmensch heißt auch Veränderung, Veränderungsprozess hinter Jesus her. Dinge, dass Dinge heilen im Leben, dass Dinge in Ordnung kommen, dass Dinge sortiert werden, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir neue Dinge lernen. Und Baustelle heißt aber auch manchmal furchtbar. Irgendwie Dreck. Immer was zu tun. Irgendwie immer neue Fragestellungen. Manchmal irgendwie fängt man da was an und dann geht da schon wieder was kaputt und dann irgendwie neue Situationen, mit denen man da gar nicht gerechnet hat. Das ist in der Baustelle tatsächlich jetzt hier so und aber auch in unserem Leben, in den Baustellen, die wir haben, ist das so. Und manchmal ist das auch in der Gemeinde so. Dann hat man das Gefühl, man geht nur rum und versucht Leuten zu helfen, Brände zu löschen, wo es gerade brennt. Und wenn man da irgendwie was gelöscht hat, dann fängt es da schon wieder an. Und Baustelle hat auch, diese Baustellenzeit hat auch manchmal was echt Nerviges. Und die Frau von Billy Graham ist mal eine Autobahn entlang gefahren. Billy Graham, sehr, sehr, sehr einflussreicher Prediger im letzten Jahrhundert. Und seine Frau ist eine Straße entlang gefahren, wo ganz, ganz viele Baustellen waren. Und am Ende der Baustelle hat sie ein Schild gesehen und darauf stand: Construction ended. Thank you for your patience. Die Baustelle endet. Danke für Ihre Geduld. Und das hat sie irgendwie total berührt. Und ich glaube, dass das auch zwei sehr berührende Punkte hat. Die Baustelle wird irgendwann beendet sein. Die Baustelle in deinem Leben endet. Es ist nicht wie, keine Ahnung, Stuttgart 21, der Berliner Flughafen, wo man das Gefühl hat, es wird nie fertig. Es wird irgendwann fertig sein, deinem Leben. Die Baustelle endet und wir können dankbar sein für alle Geduld. Danke für Ihre Geduld, danke für alle Geduld von Gott, danke für eure Geduld mit mir. Die Geduld, die wir einander erweisen. Und Ruth Graham hat dieser Satz so berührt, dass sie gesagt hat, hat ihren Mann angerufen und hat gesagt, das soll mal auf meinem Grabstein stehen. Hinter mir ist der Grabstein eingeblendet. Könnt ihr da sehen, da steht das. Construction ended. Thank you for your patience. Und ich glaube, das ist auch eine Osterbotschaft. Was heißt das denn mit der, dass Jesus auferweckt ist? Das heißt, dass unsere Baustelle dass es endet. Das ist irgendwann, dass wir irgendwann vollständig werden, fertig werden. Und das ist eine echt gute Perspektive. Ich finde es total irre, dass die Jünger plötzlich so mutig geworden sind. Das hängt an Pfingsten, das hängt aber auch mit Ostern zusammen. Und Ostern ist das neue Weihnachten. Und ich glaube, dass diese Perspektive ohne ewiges Leben macht vieles keinen Sinn. Es ist wie ein Kartenhaus, was du irgendwie immer höher bauen willst und immer fällt es zusammen und dann baust du wieder und es fällt zusammen. Ohne ewiges Leben, ohne diese Perspektive macht vieles so wenig Sinn. Aber mit gibt es einen Riesensinn. Gibt es Hoffnung über das hinaus. Man kann das mit ganz vielen Bildern irgendwie deutlich machen. Ein Film, der sich eigentlich auch fast anbietet irgendwie für so viel Symbolik auch, die so Jesusmäßig ist, ist der Herr der Ringe. Im dritten Teil wird Gondor angegriffen von der feindlichen Armee in Mordor. Und es sieht nicht gut aus. Es sieht so aus, dass für die Einwohner von Gondor, dass sie das ganz klar verlieren werden. Und da gibt es eine Szene, da sind die Soldaten, viele Stadtteile sind schon erobert. Die Soldaten von Gondor schützen hier nochmal wieder ein Tor. Sie fragen, wie lange sie das halten können. Und dahinter sitzen der Hobbit Pippin und Gandalf, der Weiße, der große Zauberer. Und Pippin hat total Angst. Und er fragt Gandalf und sagt zu ihm, ich hätte nicht gedacht, dass es so enden wird. Und Gandalf guckt ihn erstaunt an. Enden? Nein. Hier endet die Reise nicht. Der Tod ist nur ein weiterer Weg, den wir alle gehen müssen. Der graue Regenvorhang dieser Welt zieht sich zurück und alles verwandelt sich in silbernes Glas. Und dann siehst du es. Was, Gandalf? Gandalf, was sehe ich? Und Gandalf sagt, weiße Strände. Und dahinter ein fernes grünes Land unter einer rasch aufgehenden Sonne. Dann ist es nicht schlimm? Nein. Nein, ist es nicht. Und ich glaube, wir glauben daran. Wir glauben daran, dass so wie Jesus auferweckt wurde, nicht zu einem alten Leben in dieser Dimension, sondern zu einem ewigen Leben, das auch er uns eines Tages auferwecken wird. Und wir glauben, dass unsere Reise nicht irgendwie quasi hier durch den Sonnenschein geht in den Sonnenuntergang, sondern wir glauben eher, dass wir eigentlich durch die Nacht fahren in den Sonnenaufgang. Wir glauben nicht, dass wir im Land der Lebenden in das Land des Todes fahren, unterwegs sind, sondern wir glauben, dass unsere Reise eigentlich durch das Land des Todes in das Land des Lebens geht. Und das ändert viel. Das ändert alles. Und ich möchte die Band einmal nach vorne bitten. Ostern ist klar, es geht irgendwie um alles. Es ist so kein Fest für Nebenthemen. Kein Fest, wo es darum geht, wie kann ich irgendwie das hier irgendwie auch weiterkommen an der Baustelle. Da geht es auch an vielen Stellen in der Bibel drum, aber es geht um die Grundfrage, um die Grundsache. Ja, Heiliger Geist, wir möchten das gerne annehmen. Jesus, du bist auferweckt worden von den Toten zu diesem neuen Leben. Du bist der Erste darunter. Und wir glauben auch daran. Und ich bitte dich darum, dass uns diese Perspektive, diese glaubwürdige Perspektive, dass uns die heute Morgen neu groß wird und neu Spaß macht, dass es nicht so schlimm ist, was uns erwartet, sondern ganz im Gegenteil. Wir singen ein Lied, was auch eine Art Glaubensbekenntnis ist. Und ich möchte euch einladen, das irgendwie mitzusprechen, vielleicht mal die Hand aufs Herz zu legen, als wärt ihr bei der deutschen Nationalmannschaft und würdet die Nationalhymne irgendwie mitsummen, weil es viel von dem ausdrückt, woran wir glauben und glauben wollen. Und wenn du da nicht dran glauben kannst oder noch nicht oder dir schwerfällst, dann solltest du dir wünschen, dass es wahr ist. Weil wenn es wahr ist, ändert es alles und wäre es das Schönste, was uns passieren kann. Amen.